Das fand ich ehrlich gesagt richtig schön. Die Kollegin meiner Frau sagte so im Rückblick auf die letzten Wochen, so schlecht fand ich den Corona-Lockdown gar nicht. Endlich haben wir als Familie mal richtig in unserer schönen Wohnung gewohnt. Ja, kann ich nachvollziehen. Ein lebenswertes Zuhause haben ist ein richtiger großer Schatz. Wenn man mich dagegen nach meinem Albtraum fragte, steht vor mir ein ganz anderes Bild. Ein flatterndes Zelt bei 5 Grad Nieselregen im Durchgangsland. Gestrandet, Matsch, ewig feuchte Klamotten, fremde Sprache. Ausgeliefert und das Wissen, eigentlich will mich hier niemand. Ja, wir leben in Deutschland noch auf einem Zipfel der Insel der Glückseligen. Und ich bin so dankbar, dass ich nicht mitten in diesem meinem Albtraum stecken muss. Wie wunderbar sich Erlösung daraus anfühlen mag, habe ich auch ansatzweise wenigstens erlebt. Wir waren zum Beispiel auf dem Weg nach Spanien, 10 Stunden im Auto, trotz Klimaanlage alles durch und todmüde. Dann Zwischenstopp, Dusche, ein frisch bezogenes Bett, Ausstrecken, unbeschreiblich. Und ich weiß, beides ist so gar nicht vergleichbar. Aber ich wünsche es jedem, solch ein herrliches Erleben. Nur, wie soll das jemals wahr werden, was Gott sich da als Ziel gesetzt hat? All das Böse zu besiegen, zu überwinden, und zwar nur mit Gutem. Versinken wir in sozialer Kälte und Matsch? Oder warten Freundlichkeit und ein gedeckter Tisch? Wer wird letztlich siegen? Der Tod oder die Liebe? Bis zum heutigen Tag sieht das Ganze eher nach einem Sieg der Hölle aus, oder? Und das fordert meinen Glauben heraus. Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, schreibt der Prophet Habakuk. Und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber dem Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Manchmal habe ich echt Zweifel, ob ich hier auf dieser Welt nicht irgendwie verkehrt ausgestiegen bin. Nicht falsch verstehen. Ich mag das Leben. Es gibt sehr schöne Stunden, milde Sommerabende am Meer, grandiose Ausblicke vom Gipfel und wirklich leckeres Essen und vor allem Menschen, die Ihnen und mir unendlich wertvoll und kostbar sind. Aber dann holt mich die Realität doch immer wieder ein. Sie wissen alle, von welchen Nachrichten ich spreche. Wie sollen wir mit all dem klarkommen? Der internationale Tag für Geflüchtete. Heute ist der Tag derer, die sich danach sehnen, endlich den Albtraum hinter sich lassen zu können und anzukommen. Wir haben den Clip gesehen. Endlich menschenwürdig leben dürfen. Irgendwie muss man doch seine Lieben schützen dürfen und können, oder? Sind wir irgendwo willkommen? Und Gott sieht es. Und ich frage mich mit meinem Bruder Habakuk, Vater im Himmel, wie hältst du das aus? Du könntest doch. Lasst uns versuchen, den Blick darauf auszuhalten, trotz allem auf Gott schauen, auf diesen Christus. Und dafür steht für mich die folgende Geschichte. Sie ist Realität und Zumutung wie alle Flüchtlingsdramen auf unserem Planeten. Wir hören sie gelesen aus dem Buch der Richter, Kapitel 19.
In jener Zeit, als es in Israel noch keinen König gab, lebte im äußersten Norden des Berglands von Ephraim ein Levit, der dort Aufnahme gefunden hatte. Er hatte eine Nebenfrau, die aus Bethlehem in Juda stammte. Weil sie sich über den Mann ärgerte, lief sie ihm weg und kehrte zu ihrem Vater nach Bethlehem zurück. Als sie schon 4 Monate lang dort war, machte sich ihr Mann mit seinem Knecht und 2 Eseln auf den Weg. Er wollte ihr gut zureden und sie zur Rückkehr bewegen. Die Frau führte ihn ins Haus ihres Vaters. Als er ihn sah, ging er ihm voll Freude entgegen. Auf das Drängen des Vaters blieb der Levit mit seinem Knecht 3 Tage da. Sie aßen und tranken und übernachteten dort. Am Morgen des 4. Tages wollten sie aufbrechen, aber der Vater sagte zu seinem Schwiegersohn: "Iss doch noch eine Kleinigkeit, stärke dich für den Weg, dann könnt ihr gehen." So blieben sie noch. Die beiden Männer aßen und tranken miteinander. Dann sagte der Vater: "Tu mir doch den Gefallen und bleib noch einmal über Nacht. Lass es dir wohl sein." Der Levit wollte gehen, aber der Mann drängte ihn zu bleiben, und so blieb er noch eine Nacht zu. Als er am Morgen des 5. Tages aufbrechen wollte, sagte der Vater: "Nimm doch noch eine kleine Stärkung. Wartet mit dem Aufbruch bis gegen Abend, wenn es kühler wird." So aßen sie noch einmal miteinander. Als dann der Levit aufstand, um sich mit seiner Frau und dem Knecht auf den Weg zu machen, sagte der Vater: "Es ist doch schon fast Abend zu. Gleich wird es dunkel, übernachtet doch noch einmal. Bleib noch eine Nacht, lass es dir hier wohl sein. Morgen könnt ihr aufbrechen und nach Hause ziehen." Aber der Levit wollte wirklich nicht länger bleiben und machte sich auf den Weg. Er kam mit seiner Frau und den beiden gesattelten Esel bis vor die Jebusiterstadt Jerusalem. Und weil der Tag zu Ende ging, sagte der Knecht zu seinem Herrn: "Lass uns in die Stadt gehen und dort übernachten." Aber sein Herr erwiderte: "Wir kehren nicht bei Fremden ein, die nicht zum Volk Israel gehören. Wir gehen bis nach Gibea oder nach Rama. Dort übernachten wir." So gingen sie weiter. Als die Sonne unterging, waren sie in der Nähe von Gibea im Gebiet des Stammes Benjamin. Sie bogen von der Straße ab und gingen in die Stadt. Aber niemand wollte sie aufnehmen, und so blieben sie auf dem öffentlichen Platz unter freiem Himmel. Ein alter Mann kam gerade von der Arbeit auf dem Feld nach Hause. Er war ein Ortsfremder, der vom Bergland Ephraim stammte. Die übrigen Bewohner der Stadt gehörten ja zum Stamm Benjamin. Als er den Leviten im Freien rasten sah, fragte er ihn: "Wohin gehst du? Woher kommst du?" Der Levit antwortete: "Wir kommen von Bethlehem in Juda und wollen bis ans äußerste Ende des Berglands Ephraim. Dort wohne ich und von dort bin ich nach Bethlehem gereist. Jetzt bin ich auf dem Heimweg. Niemand hat mich hier für die Nacht in sein Haus aufnehmen wollen. Dabei haben wir Stroh und Futter für unsere Esel dabei, auch Brot und Wein für mich, meine Frau und meinen Knecht. Du siehst, wir sind mit allem versorgt." Der Mann antwortete: "Seid mir willkommen. Lasst mich für euch sorgen. Auf diesem Platz hier könnt ihr nicht übernachten." Er führte sie in sein Haus und warf den Eseln Futter vor. Dann wuschen sie die Füße und aßen und tranken miteinander. Während sie noch in aller Ruhe beim Mahl saßen, umstellten plötzlich die Männer der Stadt das Haus. Es waren verruchte Leute. Sie trommelten gegen die Tür und forderten den Besitzer des Hauses auf: "Bring uns den Mann heraus, der bei dir eingekehrt ist. Wir wollen mit ihm Verkehr haben." Der alte Mann ging zu ihnen hinaus und sagte: "Nicht doch, Brüder. Tut nicht so etwas Gemeines. dieser Mann ist mein Gast. Ihr dürft ihm nicht diese Schande antun. Ich bringe euch meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und dazu die Frau des Fremden. Mit denen könnt ihr treiben, was ihr wollt. Aber an diesem Mann dürft ihr euch nicht so schändlich vergreifen. Als die Männer keine Ruhe gaben, nahm der Levit seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen hinaus. Sie vergewaltigten sie die ganze Nacht hindurch und ließen erst von ihr ab, als der Morgen dämmerte. Die Frau schleppte sich zur Tür des Hauses, in dem ihr Mann übernachtete, und brach dort zusammen. So lag sie, bis es ganz hell wurde. Als ihr Mann aus der Tür trat, um weiterzureisen, fand er sie dort. Die ausgestreckten Hände lagen auf der Türschwelle. »Steh auf, wir wollen weiter«, rief er ihr zu. Aber sie konnte nicht mehr antworten. Da lud er ihren Leichnam auf den Esel und reiste nach Hause.
Meine Predigt dazu trägt den Titel »Wer das Böse besiegt«. Die Nacht, in der die Hölle starb. Auf solche Geschichte könnten wir alle gern verzichten. Danke deshalb an jeden, der nicht abschaltet, sondern den ersten Schritt des Respekts und Erbarmens geht und sagt: Ich schaue nicht weg. Der Erzähler stellt lakonisch fest, zu der Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder machte, was er wollte. Das ist die Klammer um die Katastrophe. Man ist völlig orientierungslos. Meine 5-jährige Enkelin spielt gern ein Quiz. Lieb oder böse? Eine kleine Szene und sie entscheidet, gut oder schlecht. Was ist wirklich gut? Wer hat recht? Voll Sehnsucht sind wir Menschen nach dem Glück und gleichzeitig unfähig, es zu finden. Die Präsidenten dieser Welt haben sich selten an die Macht geputscht. Sie wurden gewählt, finden Millionen Unterstützer. Weshalb? Ich glaube, das ist der Widerhall unserer eigenen Sehnsucht. Sieht mich jemand? Habe ich irgendeine Bedeutung? Und ohne Antwort kommt der Egoismus als Affekt. America first, Russland wieder groß gemacht, Deutschland, Deutschland über alles. Wir zuerst, dann geht's mir gut. Ich verstehe das. Mir geht's auch am liebsten gut. Und damit das so bleibt, wird an der Mauer nach Mexiko geschweißt, wir machen die EU-Grenzen dicht, blöde Flüchtlinge sollen bleiben, wo sie waren. Finger weg, meins. Wir hatten uns doch so schön eingerichtet hier, ohne sie. Wer braucht da gerade noch eine solche Geschichte aus dem Buch? Nur wegschauen hilft nicht. Geflüchtet und auf der Strecke geblieben ist Realität hier im Gottesvolk. Missbrauch in der Kirche. Wir begegnen dem Irrsinn des Teufels, des Diabolos, zu Deutsch Durcheinanderwerfer. Gleich zu Anfang gerät nämlich in dieser Geschichte etwas durcheinander. In Vers 2 steht in gängigen Übersetzungen, sie hat sich über ihn geärgert. Andere sagen, sie hurte hinter ihrem Rücken. Soll das etwa heißen, selber schuld? Das ist ja ein verführerischer Trick, um die Last schnell loszuwerden. Und das gleich nochmal auf Kosten der ohnehin schon Leidenden. Vielleicht liegt es daran, dass Männer übersetzt haben? Oder war einfach die Alternative zu unglaublich? Es ist sehr wohl eine andere Übersetzung rechtens. Sie hurte für ihn. Der vorgebliche Gottesmann, als Zuhälter. Die eigene Frau an andere Männer verkauft. Dann macht mit einmal anderes in der Geschichte Sinn. Obwohl nicht einmal selbst Schuld eine Ausrede wäre für das, was dann passiert. Für Jesus war das nie ein Kriterium. Schließlich sind wir alle selbst schuld. Die ganze Begebenheit spiegelt Suche und Sucht nach Wohlleben und die Folgen der Verantwortungslosigkeit auf dem Narrenschiff. Er tut mit seiner Frau wie üblich, nehmen und benutzen. Werte und Normen waren vorgestern. Gestern kamen die 68er und sagten, worauf wir Lust haben, das machen wir. Tabus sind zum Brechen da. Wir sind niemandem verantwortlich, nur uns selbst. Mein Bauch gehört mir und ich bestimme selbst über Leben, auch über nicht leben dürfen. Reinhard May singt im Lied Das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Und niemand nimmt sich der Schutzbedürftigen an. Diese Namenlose ist völlig verzweifelt. Ihr Mann hat das Paradies der Ehe pervertiert in die Hölle des Verkauftseins. Was soll sie tun, um sich zu retten? Sie flieht zu ihrem Vater. Fast möchte man an dieser Stelle schon aufatmen, aber der nimmt sie nicht wirklich in Schutz. Mit dem Eintreten für die Schwachen kannst du nämlich nichts gewinnen. Erinnern Sie sich noch verschwommen an die Diskussion, ob man Ertrinkende im Mittelmeer immer wieder retten sollte? Und dann war da diese Britin, betrunken von ihrem Kreuzfahrtschiff, gestürzt, ein Riesenaufwand, sie zu suchen, Medienmeldung allenthalben. Man hat sie gefunden. Und ich freue mich wirklich für sie, ehrlich, dass man sie gefunden hat. Hunderte ertrunkene Afrikaner schaffen es nicht immer in die Nachrichten. Und was wäre wohl, wenn die Ertrinkenden alles Weiße wären? Das ist meine Enkelin. Und ich sag's ganz ehrlich, wenn man sie mal so zur Abschreckung ertrinken lassen wollte, käme ich auch an den Rand eines Amoklaufs. Auch in dieser Geschichte ist es so, Menschen, die das gottgegebene Gewissen beiseite setzen, treffen irrsinnige Entscheidungen. Ihr Vater und ihr Mann sind merkwürdigerweise schnell auf einer Wellenlänge. Haben Vater und Tochter nicht über die schlimme Situation gesprochen? Wahrscheinlich nicht. Derartige Dinge sind hoch schambesetzt. Da spricht man nicht drüber. Bis heute geht es Missbrauchsopfern so. Es ist einfach zu schlimm. Die beiden Männer geben sich 5 Tage lang den Kumpel. Feiern. Und doch merkt jeder, hier stimmt etwas nicht. Über diesem Besuch liegt ein Fluch. Der Fluch der Gottesferne. Wie die beiden halten wir uns über Wasser mit Essen und Trinken und Shoppen und endlich wieder Fußball und mit Urlaub und Netflix. Und es wird sein wie in den Tagen Noahs, sagt Jesus. Der Levit reißt sich schließlich los, aber es ist zu spät. Die Nacht kommt zu schnell. Es ist wie in einem Hitchcock-Film. Nervenzerrend, weil man die Unausweichlichkeit der Katastrophe am Horizont heraufziehen sieht und nichts dagegen unternehmen kann. Aus Vorurteilen heraus wählt die Gruppe über Nacht den falschen Ort. Nicht Jebus, sondern Gibea. Und so ging ihnen die Sonne unter. Es folgt der Anschlag auf die Reisenden. Und wie der Mann dabei davonkommt, ist in sich schon wieder eine Schandtat nach demselben Muster. Andere opfern, um sich selbst zu retten. Wenn Menschen ohne Orientierung tun, was ihnen richtig scheint, führt das in die Katastrophe. Es ist ein Zeichen unserer Zeit. Die Starken opfern sich nicht für die Schwachen, sondern die Starken opfern die Schwachen für sich. Voilà, unsere Welt. Sünde nennt Gott diesen Wahnsinn. Wer nämlich aufgehört hat zu beten, geheiligt werde dein Name, der betet sich selbst an. Selbstoptimierung. Dass wir uns einen Namen machen. Ein Spruch aus Babylon. Und jetzt? Da kann man doch eigentlich nur noch resignieren, oder? Warum heißt das hier zwischen diesen Buchdeckeln eigentlich Evangelium, gute Nachricht? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ihr sucht in der Schrift, weil ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeugt, sagt Jesus. Von ihm? Ehrlich? Wie sollte dieses Drama von Jesus zeugen? Es ist eine katastrophale Geschichte. Und das macht mir Hoffnung. Gott verkündet, es kann nicht so schlimm sein, dass er es nicht in Rettung wandeln könnte. Es kann nicht so schlimm sein, dass er es nicht in Rettung wandeln könnte. Den Propheten Hosea lässt er an anderer Stelle sagen, ich mache die unfruchtbare Totenstätte zum Ort der Hoffnung. Gott wandelt Elend in Rettung. Wir alle sind Täter und Opfer und Verlierer, alles zugleich. Strafzölle und Kriege, Familienstreit, Eifersucht. Aber wer hat eigentlich unsere Sympathie in dieser Geschichte, unser Herz? Doch nur die verratene Frau, oder? Und das ist gut. Das zeigt, was Gott uns ins Herz gegeben hat. Diese eine, auf deren Seite wir heute noch beim Lesen stehen, hält die unbedingte Sehnsucht am Leben. Hoffnung, selbst als sie stirbt. Das lässt mich aufmerken. Hoffnung im Sterben, das kenne ich so nur von Jesus. Ist er etwa hier? Doch. Die Rettung kommt von außerhalb. Die Frau stammt aus Bethlehem. Sie erinnern sich an die Geschichte um Weihnachten? Ihr Weg führt von Bethlehem nach Jerusalem. Genauer gesagt, kurz außerhalb von Jerusalem, nach Gibea, übersetzt Hügel. Der Hügel des Kreuzes lag damals außerhalb. Man will die nicht, diese Gruppe. Er kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf, lese ich über Jesus. Die Geschichten verschwimmen förmlich. Der Einzige, der sie aufnimmt, ist auch ein Fremder. Vielleicht ist es der römische Hauptmann, dessen Knecht Jesus heilen wird. Einer der Samariter, es ist Zachäus, der Zöllner. Alles Fremde, Außenseiter, die ihn aufnahmen. Und was der Gastgeber ihnen anbietet, ist nicht mehr und nicht weniger als das, was wir heute das Abendmahl nennen. Fußwaschung, Brot und Wein. Meine Freunde, Christus ist alles in allem. Der Fremde versucht, die aufgeheizte Menge noch zu beruhigen. Ist das Pilatus? Er bietet sogar einen Austausch an. Barabbas? Der auferstandene Jesus erklärt 1500 Jahre später zweien seiner Praktikanten auf dem Weg nach Emmaus, dass nichts davon sinnloser Zufall war. kurz danach beschreiben Sie diesen Moment der Erklärung. Brannte nicht unser Herz in uns? Alle Schrift zeugt von mir, sagt der Herr selbst. Zuerst jedoch wurde es Nacht. Es war Nacht, als Jesus verraten wurde. Es war Nacht, als man ihn gefangen nahm. Es war Nacht, als sie geschlagen wurden, gefoltert und verhöhnt. Und es wurde Nacht am Tage, als er am Kreuz seine letzte Verzweiflung in den Himmel schrie. Alles mündet in tödliche Misshandlung. Jesus ertrug wie diese namenlose Geflüchtete das Schlimmste dieser Welt. Stumm wie ein Schaf zum Schlachthof gekarrt, tat sie den Mund nicht auf. Dabei hätte sie schreien mögen: Mein Beschützer, warum hast du mich ausgeliefert? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nackt. Die Hände auf dem Holz der Schwelle ausgestreckt. Tot. Alles verloren? Ich habe zwar mal einige Jahre mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet, aber mein Leben war bisher eher ein behütetes. Was soll ich denn hier sagen? Ich leihe mir Worte des Apostels Paulus. Der sagt: Ich wusste unter euch nichts zu predigen als Christus, den Gekreuzigten. Auch Richter Kapitel 19 ist die Geschichte unserer Rettung. Jesu Zusage noch am Kreuz: Wer sich an mich hängt, der gehört heute noch ab sofort ins Reich Gottes. Der daneben ihm hing, war zwar wenig später tot, aber zum Leben gerettet. Gott nimmt dieses elende Geschehen und legt sich selbst hinein. Er offenbart selbst im abgrundtief Bösen sein Heil. Durch Tod zum Leben. Gott opfert sich selbst, um den Verdreckten und Verreckten dieser Welt endlich Leben und Glück zu öffnen. Niemand muss hoffnungslos bleiben. Gott kommt in unser Leben und hat nur ein Ziel. Er möchte selbst die schlimmsten Dinge verwandeln in Rettnis. So ist Gott. Unser Vater in dem Himmel. Er steht auf der Seite der Gequälten. Und auf dass wir ihnen auch beistehen, auch auf unserer, auf deiner und meiner. Christus erfüllt diese von Satan gerittene Geschichte mit sich selbst. Er macht diese Frau zur Prophetin und zu seiner Schwester. Das ist seine Botschaft. Ich lese aus Lukas Kapitel 11. Jesus sagt: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen. Damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten, das vergossen ist, seit der Welt grundgelegt ist. Von Abels Blut bis auf das Blut Zechajas, der umkam zwischen Altar und Tempel. Gott ist barmherzig und gütig. Ja, er lässt nicht jeden gleich tot umfallen, der falsch tut. Aber kein Tropfen unschuldiges Blut wird übersehen. Auch deine und meine Tränen nicht. Wegen solcher Geschichten glaube ich tatsächlich, dass Gott das Unmögliche gelingt. Nur mit Gutem, mit sich selbst, das Böse zu überwinden. Liebe überwindet den Tod. Liebe überwindet alles Elend. Erzähle mir deshalb niemand, es würde zu viel Liebe gepredigt. Vielleicht zu viel Belanglosigkeit. Vielleicht. Liebe, Hingabe ist nie belanglos. Wir haben bei uns manchen Flüchtlingen in den Kirchengemeinden. Nicht nur solche aus Persien oder Syrien, sondern Menschen, die sich zu uns flüchten, weil sie Schutz suchen. Und auch du und ich dürfen Schutz suchen. Gott hat eine wunderbare Mission für seine Gemeinde. Jetzt schon und hier in diesen Tagen. Niemand soll versinken in irgendeinem Matsch. Keine Kälte, keine Scham. Auch nicht wegen der eigenen Löchrigkeit. Dazu kam mein Bruder Jesus zu uns. Für Wärme, Licht, Freundlichkeit. So ist mein Glaube. Mein Glaube, der mir Mut gibt, heute hier zu stehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein Überflüger bin. Aber Jesus mag mich. Und auch ich möchte mich einsetzen, wo immer ich kann. Ja, ich sorge gern für diese Familie im Jemen. Ich kenne sie nicht. Gott kennt sie. Manche meinen vielleicht, ja, das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mag sein. Ich glaube aber, für diese Familie macht es einen Unterschied. Lass dich herausfordern. Kümmere dich noch heute darum, dass es irgendjemandem besser geht, dass er neue Hoffnung schöpft. Noch heute. Allerspätestens morgen. Wer Ideen und Hilfe speziell für Flüchtlinge sucht, findet sie unter der eingeblendeten Adresse. Gemeinsam für Flüchtlinge. Ja, tatsächlich zweimal mit deutschem Ü. Und das hier ist dieser Tage meine Maske. Schutz auch für Geflüchtete. Versuchen Sie etwas nachhaltig. Schließlich geht es ja nicht um einen Alibi-Gedenktag. Heute und morgen wäre alles wieder vergessen. Tu dem Elenden dein Gutes und du gehörst zu Gottes neuer Welt. So sind die dort nämlich. Das ist der Atem der Hoffnung. Andernfalls wäre diese Predigt völlig vergeblich. Betroffenheit führt entweder zur Tat oder sie bleibt bloße Rührseligkeit. Deshalb stellen wir uns an die Seite dessen, der es braucht. Wir dulden es nicht, wenn die Wehrlose an die Wand genagelt wird. Nicht in der Kirchengemeinde, nicht in der Arbeit, nicht in der Nachbarschaft, nicht in Deutschland, nirgendwo. Diese namenlose Prophetin ruft uns noch heute genau dazu auf. Und sie wird von Gott selbst gerechtfertigt. Mit all ihren Leidensgefährtinnen, mit all den Missbrauchten und vom Elend Geflüchteten. Das erinnert mich ein wenig an Petrus und Johannes im Neuen Testament. Die beiden gingen fröhlich vom Hohen Rat nach Hause, weil sie würdig gewesen waren, um Jesu Willen zu leiden. Fröhlich zu leiden? Waren die krank? Mitnichten. Sie hatten sie erlebt. Die Nacht, in der die Hölle starb. Und den Morgen des ersten Tages, an dem das Leben siegte. Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das ist Evangelium. Gute Nachricht. Dann brach das Lamm das fünfte Siegel auf. Da sah ich am Fuß des Altars die Seelen der Menschen, die man umgebracht hatte, weil sie an Gottes Wort festgehalten hatten. An all dem, wofür Jesus Christus als Zeuge einsteht. Sie riefen mit lauter Stimme, Herr, du bist heilig und hältst, was du versprichst. Wie lange soll es noch dauern, bis du die Bewohner der Erde vor Gericht rufst und Vergeltung an ihnen übst, weil sie unser Blut vergossen haben? Und Gottes Antwort? Gebt noch Ruhe für eine kurze Zeit. Sie erhielten weiße Gewänder von Gott selbst. Nur noch kurze Zeit. Die Folterkeller dieser Welt werden sich wandeln zu Musiksälen des Jubels. Die Müllhalde von Manila wird zum Traumstand. Die versteckten Räume häuslicher Gewalt wird eher wandeln in Orte der Geborgenheit. Man hat doch bei der ganzen Geschichte nur einen Wunsch. Wenn es schon so ist, mein Gott, dann lass es irgendwie wieder gut werden. Unsere Sehnsucht mit Christus, dem Auferstandenen, kehrt tatsächlich das Leben zurück. Das Wirkliche, das ohne Schande, ohne Scham. Für sie und uns öffnet er die Tür weit. Der Herr befreit alle. Sie kehren heim mit Jubel und kommen zum Zionsberg. Aus ihren Augen strahlt grenzenloses Glück. Freude und Wonne bleiben bei ihnen. Sorgen und Seufzen sind für immer vorbei. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Elende steht auf der hellen Seite. Die Misshandelte hat einen Retter gefunden. Das ist die Erfüllung des neuen Bundes in Jesus Christus. Und nun sagen Sie mir, wo sonst als bei diesem Gott fände man so etwas Unerhörtes? Siehe, ich mache alles neu. Jesus sagte zu seinen Studenten, die Propheten haben sich danach gesehnt und ihr erlebt es. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Alles Liebe, hat mein Schreibprogramm draus gemacht. Auch schön. Schluss. Zugegeben, meine Seele quält sich noch immer mit dem stummen Schrei, Gott möge doch sofort eingegriffen haben in diesen Nächten vor den Toren Jerusalems. Jedes Mal beim Lesen hoffe ich wieder, vielleicht diesmal. Noch ist der Sieg nicht sichtbar. Noch zählt der Glaube und das, was wir tun können. Aber ich höre sehr wohl, wie Gott selbst zum Vertrauen einlädt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Christus selbst macht mich still mit dem Kreuz und mit der Auferstehung des Lebens. Bleibt noch der letzte Satz aus der Geschichte. Richter Kapitel 19, Vers 30. Nun, denkt darüber nach, beratet und sprecht. Das kann ich keinem abnehmen. Ich allerdings spreche als Bewohner einer aus den Fugen geratenen Welt zusammen mit dieser meiner noch heute schlafenden Schwester und für die Geflüchteten dieser Erde. Setze ich alle Hoffnung auf den großen Weltumdreher. Er sagt, wie es sein soll. Wie ein Einheimischer unter euch soll der Fremde bei euch sein. Wie ein Einheimischer. Der Fremde, der bei euch wohnt, du sollst ihn lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr, euer Gott. Zu diesem Gott steht mein Vertrauen. Er kommt und wandelt alles in Heilung und Herrlichkeit. Meine letzte Bitte? Ja, komm, Herr Jesus.